dass es ein sehr spannender Vormittag wird. Und ich habe so in der Vorbereitung zu heute früh gedacht, man startet also manchmal mit einer Begrüßung. Und dann kann man natürlich sagen, guten Morgen, euch geht es hoffentlich gut. Aber ich bin in den Losungen für heute über einen Bibelvers gestoßen, den ich sehr, sehr schön fand. Und der so gut zu dem heutigen Thema und dem Tag passt. Und zwar steht er im Psalm 139 und ist von David geschrieben. Und David formuliert hier so ein bisschen seine Gedanken und seine Fantasien, würde ich mal sagen. Und da schreibt er, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also David philosophiert so ein bisschen vor Gott zu fliehen und stellt aber fest, Gott ist überall. Gott ist eine Konstante. Und das finde ich so schön in einer Zeit, in der es so wenig Konstanz auch gibt und in der wir permanent von Veränderungen mitbekommen. Und ich finde das schon manchmal, wenn man sich so mit den Nachrichten beschäftigt, schon manchmal belastend, was da an Veränderungen auf einmal kommt. Und ich habe mal so zwei Veränderungen, die in dieser Woche verkündet worden sind, euch mal mitgebracht. Zum einen ist diese Woche der Verbrennermotor gestorben. Eine ganz tragische Geschichte. 2035 hat die EU und auch Deutschland beschlossen, gibt es kein Verbrennerauto mehr. Das wird eine Veränderung in unserem Leben bewirken. Und eine zweite, die ich auch diese Woche gelesen habe, die auch unser Leben weiter verändert, ist, der Geschlechtseintrag im Pass soll künftig durch eine einfache Erklärung beim Standesamt geändert werden können. Jeder Mensch in Deutschland soll sein Geschlecht und seinen Vornamen künftig selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Und ich glaube, auch das wird uns massiv verändern und wird diese Gesellschaft durcheinander rütteln. Insofern bin ich unendlich dankbar, dass wir in Gemeinde, dass wir mit Gott eine Konstante haben, die in einer sich verändernden Gesellschaft über 2000 Jahre schon immer ein Fixpunkt ist, an dem wir uns als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne sich auch ein Stück weit festhalten kann. Ich freue mich sehr, dass Philipp Bartholomew heute da ist. Wir haben uns Anfang des Jahres bei einem Seminar kennengelernt zu dem Thema, wie verändere ich Gemeinde. Das war auch ein sehr spannender Tag und ich glaube, die Impulse, die jetzt auch gleich von ihm kommen werden, sind sehr stark und auch sehr gut für uns. Ich denke, du wirst dich hinterher auch selber noch mal ein bisschen vorstellen, für die, die dich nicht kennen. Der Ablauf des Tages, vielleicht ganz kurz dazu, ist, wir werden jetzt im Anschluss dann den Vortrag von Philipp hören. Wir haben dann Zeit, um in Workshops zu gehen. Wir werden zwei Gruppen machen. Denke ich mal, dass das noch klappt mit den zwei Gruppen. Und werden uns dann das Ganze noch ein bisschen vertiefen, werden dann uns wieder hier treffen und die Ergebnisse zusammentragen. Und danach gibt es Mittagessen. Zwischendurch, ihr seht es hinten, Süßigkeiten, Kaffee und Wasser aufgestellt, können wir euch immer bedienen. Das steht euch jederzeit zur Verfügung. Ganz hinten, wer durch den Haupteingang gekommen ist, dem sind vielleicht die Stellwände aufgefallen. Und wir haben uns überlegt, dass wir im Zuge dieses Seminars einfach auch mal euch plastisch vor Augen führen, welche Gruppen, welche Arbeitsbereiche wir in dieser Gemeinde auch haben. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig und wir haben überlegt, dass jeder von euch die Möglichkeit hat, 5 Striche zu machen und zu sagen, da ist mein Herzschlag für diese Gruppe,
einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich war tatsächlich noch nie im Heidelberg. Ja, also verrückt eigentlich. Heidelberg ist ja schon so ein Mekka der Evangelikalen, könnte man sagen. Und ich war noch nie da. Insofern danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, das auch in meiner Biografie abzuhaken. Also, ich heiße Philipp Bartholomew, bin verheiratet, zwei Kinder und war nach meinem Studium in Gießen an der FDA damals noch 13 Jahre Pastor in Landau in der Pfalz mit meinem Kollegen Harald Niedrisch, der auch, den kennen auch einige, manche sind sogar so ein bisschen verschwägert, hätte ich fast gesagt, ne Edgar. Hab dort mit Leidenschaft 13 Jahre Gemeindearbeit gemacht, war von Herzen Pastor, bin es auch immer noch, aber jetzt seit knapp 3 Jahren als Professor für praktische Theologie an der FDH in Gießen sozusagen an den Tatort zurückgekehrt und versuche dort meine pastorale Leidenschaft hoffentlich an viele weiterzugeben, die dort studieren. Gestern war mein, in Anführungsstrichen, Nachfolger in Landau an der FDH im Plenum und hat über seinen pastoralen Dienst gesprochen und hat am Anfang gesagt, er hat inzwischen so das Gefühl, er gehört zu einer aussterbenden Spezies. Und das ist so ein bisschen der durchaus auch schmerzhafte, notvolle Hintergrund dessen, was mich momentan so bewegt. Und das gebe ich euch einfach jetzt mal am Anfang mit, auch als ein Gebetsanliegen. Wir brauchen mehr Arbeiter in der Ernte und wir müssen beten, dass Gott mehr Leute berufen, dass die dir beruft, dann auch nach so einem Studium von 4, 5 Jahren an der FDH sagen, jetzt gehen wir mit Furcht und Zittern, aber mit Leidenschaft in den Dienst, der sehr herausfordernd ist, immer herausfordernder wird. Und das ist ein Feld, in das ich mich gerne investiere, aber auch manchmal ja, ein bisschen frustriert bin, zu sehen, wie viele nach der ersten Dienststelle dann eben nicht in die Gemeinde gehen und so weiter. Vielfältige Gründe. Geht jetzt auch nicht darum, dass ich euch mein Herz ausschütte, zumindest nicht in dem Bereich, sondern ich nehme euch mit hinein und hoffentlich etwas, was auch nicht ganz ohne Schmerzen geht, aber hoffentlich auch ermutigend und weiterführend ist für euch als Gemeinde. Ich war im Zuge der Vorbereitung mit Margarete im Austausch und in der ersten Mail, so als die erste Anfrage kam, da stand, ja, wir würden uns so ein bisschen was wünschen zum Thema Gemeindeprofil, DNA, zu unserem Auftrag und so weiter, Veränderungen und so. Überhaupt nicht, und ihr müsst jetzt verstehen, alles, was ich heute sage, ist so ein bisschen aus der Erfahrung gesprochen und ihr müsst dann sehen, trifft es auf uns zu oder nicht, fühlen wir uns angesprochen, also ich will keinem zu nahe treten, ich kenne euch nicht, ich habe auch keine lange Recherche betrieben über euch und so weiter, ein paar von euch kenne ich natürlich, aber ich habe allein aus der Anfrage so herausgelesen, naja, so eine gewisse Sehnsucht nach Veränderung, nochmal neuer Dynamik, Erneuerung, die haben wir schon. So, und ich setze jetzt einfach mal voraus, dass das der Grund ist, warum wir hier zusammen sind, dass ihr Leute seid aus der Gemeinde, die sagen, hey, wir wollen da an die Seite kommen unserer Leitung und mal überlegen, was will Gott mit uns als EFG hier in Haiger noch tun, was könnten nächste Schritte sein, wo soll es hingehen? Denn ich musste mir ja die Frage stellen, warum will diese Gemeinde dieses Thema? Ja, also wir könnten an so einem schönen Samstag ja auch zu Hause unseren Rasen mähen, ne, und unsere Rosen schneiden. Also warum sind wir hier? Weil wir Gemeinde lieben, das setze ich voraus, und weil wir Sehnsucht haben, dass in Gemeinde nochmal was nach vorne geht. Und insofern haben wir dann in Absprache mal gesagt, das Thema Herzschlag könnte so das übergeordnete Stichwort heute sein, der erneuerte Herzschlag der Gemeinde. Und bevor wir da einsteigen, noch eine weitere Vorbemerkung. Ihr müsst verstehen, was ich heute jetzt bringe, ist so ein bunter Mix aus etwas, wofür ich normalerweise mindestens 2 Tage Zeit habe.
Ja, wenn ich solche Seminare mache, dann geht es normalerweise Freitagnachmittag los bis Samstagabend in der entsprechenden Intensität. Und das, was ihr heute jetzt bekommt, ist so ein bisschen ein Best-of. Ich schmeiße euch ein paar Brocken hin in der Hoffnung, dass der ein oder andere zündet. Eure Leitung muss den Ball dann weiterspielen. Das ist ihr Job. Ja, wer nicht zur Leitung gehört, kann da ein bisschen relaxter zuhören. Aber ne, Gerd und andere, die müssen dann gucken, was machen wir damit. Und dann habe ich noch erfahren, dass mein Kollege und Freund und Mentor Harald Nikisch im Herbst hier ist. Und dem habe ich dann im Vorfeld schon gesagt, ne, du kannst dann alle Scherben zusammenräumen, die ich heute hier verursacht habe, und alle Bälle weiterspielen. Und weil wir ganz ähnlich ticken, ist es durchaus hilfreich, jetzt zu wissen, wir müssen heute jetzt nicht schon alles erreichen, sondern wir starten vielleicht einen gewissen Prozess, beziehungsweise ich sehe mich eher als ein Verstärker eines Prozesses, von dem ich glaube, dass Gott ihn schon angestoßen hat. Das war mein Gebet. Heute Morgen, als ich über die A45 gefahren bin, dass ich gesagt habe, Herr, ich weiß, du bist hier am Wirken, das ist deine Gemeinde, du liebst sie, du hast was mit ihr vor, und wir fangen nicht bei Null an, sondern du tust Dinge, und da will ich jetzt heute, so gut ich kann, mich irgendwie eingliedern und euch ein paar Impulse geben. Und der erste Impuls, der ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Jetzt gucke ich mal, ob ich da auf die richtige Taste drücke. Jetzt leuchtet hier was. Uns piept auch was. Könnt ihr mal hinten einfach die nächste Folie bringen? Genau. Wir beginnen mit heiliger Unzufriedenheit. Und das ist jetzt so das Erste, wo ich nicht so ganz genau weiß, wie ausgeprägt die ist, aber ich setze voraus aus eurer Anfrage her, wir wünschen uns, dass Gott nochmal Neues tut. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was ist. Jetzt ist Zufriedenheit so eine Sache, die das Neue Testament sagt uns ganz klar, seid zufrieden in allen Dingen. Ja, das heißt, was ich jetzt nicht auslösen will, ist, dass ihr jeden Sonntag hierher kommt und so eine Flunsche zieht und sagt, boah, ist alles irgendwie nix und so und tut sich nichts und das, was mir schon lange ein Anliegen ist, keiner kümmert sich drum und so weiter. Das ist nicht mein Punkt, sondern dieses Adjektiv heilig, diese heilige Unzufriedenheit. Darum geht es mir. Und ich glaube aus meiner Erfahrung, auch aus den letzten Jahren, keine Veränderungs- und Erneuerungsprozesse in Gemeinden werden nachhaltig sein, wenn nicht grundlegend eine heilige Unzufriedenheit hinter dem steckt, was wir anpacken und tun. Und ich möchte euch das aus der Schrift zumindest andeuten, aus dem Buch Nehemia, dem ersten Kapitel. Ich gehe davon aus, ihr kennt diese Geschichte, da kommt Hanani, einer der Brüder Nehemias, aus Juda zurück zu Nehemia und spricht dann Folgendes, Nehemia 1, Vers 3. Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Also sie sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. In meiner Bibel hier, hier steht bei mir am Rand bei Vers 3, das ist der Zustand der Kirche in unserem Land heute. Unglück und Schmach. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das hier in Haiger so empfindet. Ne? Das sieht ja hier alles relativ, ich will es nicht sagen prachtvoll, aber schön aus. Ja, wenn man auf eure Webseite geht, dann merkt man ganz viele Angebote. Vieles läuft offensichtlich richtig gut. Ich bin im engen Kontakt mit eurem ehemaligen David Kröker, ne? Und weiß hier, da ist ganz viel, viel Gutes entstanden. Insofern weiß ich nicht, ob ihr emotional da voll dabei seid bei diesem Thema großes Unglück und Schmach, aber ich will euch sagen, in meinen Forschungen habe ich mir mal so die freikirchliche Szene in Deutschland angeschaut und habe zum Beispiel festgestellt, dass in dem freikirchlichen Bund, der am stärksten in Deutschland wächst, das ist der Bund der freien evangelischen Gemeinden, im Durchschnitt 0,7 Menschen pro Gemeinde und Jahr zum Glauben kommen. 0,7 pro Gemeinde und Jahr Bekehrung. Und das ist bei weitem die positivste Zahl, die sich finden lässt. Ja? Wenn wir dann in andere Bünde schauen, dann sehen wir Rückgang, Stagnation. Christusforum waren es vor ein paar Jahren so ein Wachstum von 0,2 bis 0,5%. Und das ist ein Wachstum, wo nicht nur Bekehrungen gezählt werden, sondern jeder Gemeindetransfer zählt damit rein. So, ich will jetzt nicht zu lang in dieser Wunde bohren, weil das, glaube ich, nicht mein Auftrag heute Morgen ist, aber als Hintergrund möchte ich euch das sagen, das macht mir Not. Und ich würde euch zumindest die Frage mitgeben oder euch ein Stück ins Nachdenken bringen, ist das auch unsere Not? Ich weiß nicht, wie viele Bekehrungen ihr im letzten Jahr hattet. Ich weiß, es war Corona und vieles war schwierig. Ja? Aber erreichen wir Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus? Und wenn wir sagen, ja, irgendwie nicht in dem Ausmaß, das wir uns vorstellen, dann sollte uns das Not machen. Und das ist diese heilige Unzufriedenheit, die hier, glaube ich, wichtig ist. Jerusalem in großem Unglück und in Schmach. Und seht ihr, jetzt ist entscheidend, was machen wir, wenn wir latent eine Unzufriedenheit empfinden und sagen, hey, ja, das stimmt. Es kommen bei uns wenige Leute zum Glauben. Ja, wir haben wenig Impact so für unsere Gesellschaft hier um uns herum. Ja, wenn diese Unzufriedenheit entsteht, dann ist die Frage, was machen wir damit? Und es gibt zwei Arten, glaube ich, grundsätzlich zu reagieren. Die einen sagen, okay, wir leben mit dieser latenten Unzufriedenheit und freuen uns, dass alles noch halbwegs stabil läuft in unserem Gemeindesetting. Oder wir reagieren, wie Nehemia reagiert. Vers 4, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und dann, ihr kennt die Geschichte, dann bleibt es ja nicht beim Fasten und beim Beten und beim Klagen, sondern dann geht was los und dann unternimmt Nehemia konkrete Schritte und überlegt sich Strategien und ist so richtig unternehmerisch tätig und packt die Dinge an. Also beten und arbeiten, das spielen wir nicht gegeneinander aus. Aber wenn ich so einen Text lese, dann kommt mir manchmal der Gedanke, und ihr müsst jetzt nicht Angst haben, ich werde das jetzt nicht heute Morgen durchziehen, aber ich stelle mir dann schon die Frage, wäre das Beste, was wir heute Morgen tun könnten, einfach uns jetzt drei Stunden hier auf die Knie und Gott bitten, dass er Erneuerung schenkt für seine Gemeinde und für den Leib Jesu in unserem Land. Und das wäre so ein erster Impuls, den ich euch allen mitgebe und vor allem auch euch als Leitern. Könnte es sein, dass es ein erster Schritt wäre, diese heilige Unzufriedenheit ein Stück zu kultivieren und auch der Gemeinde zu vermitteln, wir als Leiter, wir wünschen uns mehr. So, und wir lassen euch jetzt mit dieser Unzufriedenheit nicht in Ruhe und wir geben bewusst diese Impulse mal in die Gemeinde hinein. Leute, lasst uns mit Gott ringen, dass er mehr tut. Nur er kann das tun. Kein Seminar, kein Workshop, keine Gemeindeaufbaustrategie wird das Ruder rumreißen. Gott muss es tun und es beginnt mit Gebet. Und dieses Gebet ist in aller Regel eben befeuert von dieser heiligen Unzufriedenheit. Es muss uns umtreiben. Mehr umtreiben als bisher. Und da stelle ich mich voll mit rein. Das gilt für mich ganz genauso. Dass wir relativ wenig Bekehrungen haben und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich weiß, dass da kontextuelle Faktoren und alles Mögliche eine ganz große Rolle spielt. Ich bin auch kein Verfechter der Gemeindewachstumsbewegung, wo es nur um Zahlen geht. Bitte mich nicht falsch verstehen. Aber Gott möchte Menschen retten. Und ich habe ein bisschen Forschung tatsächlich betrieben und würde euch gerne mal die Frage stellen, habt ihr als EFG in Haiger einen Auftrag? Und kann mir jemand diesen Auftrag nennen? Das ist jetzt ein bisschen wie in der Schule, sorry. Ja. Habt ihr einen Auftrag? Und Okay, gibt's einen, der irgendwie offiziell formuliert worden ist mal irgendwann, auf irgendeinem Papier steht oder so? Gibt's das? Also ich sage euch mal, was ich rausgefunden habe. Ja? Wenn man EFG Haiger googelt, ja, dann erscheint gleich oben wunderbar, ne? www.efg-haiger.de oder irgendwas und dann in der Google-Liste darunter in kleiner Schrift steht, die EFG Haiger setzt sich dafür ein, die gute Botschaft von Jesus Christus in Haiger und auf Teilen der Welt zu verbreiten. Habe ich dann auf der Website so nicht mehr gefunden, ne? Aber meine Vermutung wäre, irgendwo hat sich dieser Auftrag mal so, keine Ahnung, nach welchen auf welchen Wegen da reingeschlichen. Also wir wollen die gute Botschaft von Jesus Christus in Haiger verbreiten und das ist ein wunderbarer Auftrag. Und dann ist die Frage, gelingt uns das? Und wen erreichen wir? Und was verbreitet sich da? Und so weiter. Also bitte, ich bin nicht hier, um euch in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen zu machen, warum könnt ihr den Auftrag nicht reproduzieren und so weiter. Aber ich will euch schon an manchen Stellen ein bisschen kitzeln. Na, und ich hoffe, ich darf das, ich versuche es sehr, sehr liebevoll und wertschätzend und bin dankbar für alles, was Gott hier tut. Aber das ist, glaube ich, so eine Dynamik, die müssen wir in den Blick nehmen. Von dieser heiligen Unzufriedenheit, die man in gewisser Weise kultivieren muss. Bin zurzeit unterwegs mit einem Team, da ist auch Harald Nikisch dabei. Wir treffen uns mit drei Gemeindeleitungskreisen aus der Region von Gießen zu einer sogenannten Learning Community. Also der ganze Leitungskreis ist da viermal im Jahr für ein ganzes Wochenende und wir versuchen diese Prozesse, um die es auch heute Morgen geht, mit diesen Leitungsteams sozusagen zu gestalten. Und auch die habe ich konfrontiert mit Nehemia 1. Und habe ihnen gesagt, wie wäre es, wenn ihr mal mindestens an einem Sonntag im Monat so ein klagendes, bittendes Nehemia 1 Gebet in euren Gottesdienst einbaut, damit die Gemeinde merkt, euch als Leiter treibt hier etwas um. Ja? Wäre ein konkreter Vorschlag. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich versuche nochmal hier zu klicken, aber ich glaube, ihr müsst es einfach hinten machen. Zur nächsten Folie von der heiligen Unzufriedenheit. Zu einer Vision aus Gottes Herzen. Jetzt hat Margarete mir sofort gesagt, hey, das Wort Vision ist verbrannt, ja, am besten nicht verwenden und so. Ich möchte jetzt auch niemanden damit ärgern. Mein Punkt ist nur, ich kenne kein besseres Wort. Wenn ihr eins habt, bin ich bereit zu lernen. Es geht darum, wo wollen wir hin? Also bei der Unzufriedenheit stehen zu bleiben, kann es ja nicht sein, das zieht uns nur runter. Die Frage ist, wo wollen wir hin, beziehungsweise noch besser, wo will Gott eigentlich hin mit uns? Was ist seine Vision, seine Sicht, sein auf Deutsch Zukunftsbild, das er hat von seinem Leib, von seiner Ortsgemeinde hier in Haiger? Das betrifft euch als Gemeinde und andere Gemeinden, die es hier gibt. Und diese Vision aus Gottes Herzen aufzunehmen, neu in den Blick zu nehmen, darum muss es gehen und ich spüre euren Leitern ab, darum geht es ihnen. Dass wir das nochmal in den Blick nehmen. Was ist Gottes Herzschlag und wie kann dieser Herzschlag Gottes uns als Gemeinde erneuern und uns mitnehmen auf einen Weg? Und jetzt klickt gerade nochmal eins weiter. Diese Folie, ich hoffe, man kann das halbwegs gut sehen, die habe ich spontan, manchmal ist es so, man sitzt hier, alles ist eigentlich schon fertig und dann kommt einem nochmal ein Gedanke. Die Folie möchte ich euch noch zumuten. Ihr seht hier den Lebensbogen einer Gemeinde. Das ist so ein altes Bild von einem Theologen, schon an vielen Stellen kommt das vor und ihr seht hier, eine Gemeinde wird geboren. Irgendwann hatte jemand hier in Haiger die Vision, hier braucht es noch eine andere Art von Gemeinde, hier gibt es ja relativ viel, ne? Es braucht die EFG Haiger. Und dann kam die Kindheit und dann kam Gemeinschaft dazu, man hat sich getroffen, es kamen Programme dazu, Gottesdienste, Jugendgruppen, Seniorenkreis, was auch immer ihr habt. Und dann kam die Erwachsenenzeit, dann musste man Dinge administrieren und so weiter. Und mein Punkt mit dieser Folie ist ganz, ganz kurz. Und ihr seid alle clever genug, um das zu interpretieren. Eine Gemeinde verliert als allererstes die Vision. Warum gibt es uns eigentlich? Was ist unser Auftrag? Und dass jetzt eben nicht alle von euch sofort rausgesprudelt haben, als ich euch nach dem Auftrag gefragt habe, hat mich jetzt ja auch nicht total überrascht. Ja? Und die Frage ist jetzt, wo siedeln wir uns an, wo siedelt ihr euch an als Gemeinde? Es könnte sein, dass ihr in relativ starker Blüte irgendwo vielleicht noch in der Erwachsenenzeit unterwegs seid. Ja? Und dann ist aber der Punkt, genau in dieser Zeit muss eine neue Vision, eine neue Sicht von dem, was wir als Gemeinde sein wollen, hinein in die Gemeinde. Sonst wird die Vision sterben und dann ist eine Abwärtsbewegung gegangen und dann wird es umso schwieriger, diese Aufwärtsbewegung wieder hinzukriegen. Mein Punkt ist eigentlich nur der, selbst wenn ihr sagt, hey, es läuft doch vieles richtig, richtig gut, ich bin total dankbar für die Gemeinde, wir sind stabil, wir haben Frieden, wir haben schöne Gottesdienste, Jesus ist da, wir erleben ihn, dann sage ich, wunderbar, umso wichtiger ist es jetzt, nochmal neu in den Blick zu nehmen, aber wozu sind wir da und was möchte Gott tun, damit dieser Alterungsprozess nicht eintritt. Und vielleicht sagt ihr, und das könnt ihr für euch mal reflektieren oder auch ihr in der Leitung habt, glaube ich, schon damit angefangen, weil ich euch die Folie im Frühjahr in Gießen schon präsentiert habe, ja, vielleicht sind wir auch schon so ein bisschen stärker auf der rechten Seite. Und ihr merkt dann, ne, in Deutschland, die Bürokratie kriegen wir in Gemeinden. Ich kenne so viele Gemeinden, da wird nur noch administriert. Das können wir Deutschen ja. Ja? Kaum noch Gemeinschaft, kaum Dynamik, aber ne, wir sind noch dabei. Das wird hoffentlich hier nie der Fall sein. Und das wäre mal so ein Impuls, den ich euch noch mitgebe, wenn ihr euch fragt, so ja, aber es ist doch gar nicht so schwierig. Ja, dann umso mehr jetzt nochmal Dinge neu in den Blick zu nehmen, nämlich die Vision. Nächste Folie bitte. Seht ihr, weil ich ja sagen muss, okay, wenn das Wort Vision verbrannt ist, muss ich euch vielleicht nochmal neu dafür gewinnen. Ja, was meinen wir da, dieses berühmte Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ich wünsche mir, dass es euch gelingt und euren Leitern in den nächsten Monaten nochmal eine Sehnsucht zu entfachen, in der Gemeinde nach dem endlosen Meer, nach dem, was Gott tun will. Das heißt, es kann nicht in erster Linie heute Morgen darum gehen zu sagen, okay, welche Programme gibt es, wie können wir die weiter am Laufen halten, wo kriegen wir Holz her, wie muss das Schiff ganz genau aussehen, sondern die Frage ist, kriegen wir nochmal ein Bild vor Augen, sagt, das ist der Herzschlag Gottes, dort will er hin, so stellen wir uns das vor, das ist unser Traum von einer blühenden, Jesus-zentrierten, ihn verherrlichten und menschenerreichenden Gemeinde. Darum geht es. Und ich werde euch nachher in die Gruppenarbeit genau diese Frage mitgeben, dass ihr mal ein paar Statements formuliert, gemeinsam als Gruppe. Wir träumen von einer Gemeinde, die... Punkt, Punkt, Punkt. Wir träumen von einer Gemeinde, in der das und das und das und das geschieht. Und dann malen wir ein Bild. Bill Heibels, der mal in aller Munde war und dann auf tragische Weise gefallen ist, hat mal Folgendes gesagt, das Zitat bleibt richtig. Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Ein Bild, das in uns entsteht, wo wir sagen, boah, da möchte ich ein Teil davon sein. Von dieser EFG-Heiger-Bewegung, da möchte ich ein Teil davon sein. Das ist mein Ding, da gebe ich mich rein. Diese Vision erfüllt zu sehen, ist wirklich ein Traum. Wenn Gott mir das schenken würde zu meinen Lebzeiten, dann wäre ich einfach enorm dankbar. Das ist diese Begeisterung, die es zu entfachen gilt, nochmal neu für Gemeinde. Und vielleicht ist diese Zeit, in der wir jetzt sind, natürlich seit ein paar Wochen wissen wir, Corona scheint jetzt noch nicht komplett vorbei zu sein, aber vielleicht ist es doch eine Phase, wo manches jetzt nochmal neu Fahrt aufnimmt und eine echte Chance nochmal zu sagen, warum, warum gibt es uns? Lasst uns neue Hoffnung schöpfen. Gott ist nicht fertig mit uns, mit unserer Gemeinde. Ich lese euch einfach nur als Anregung, und die habe ich bewusst nicht auf die PowerPoint gepackt, damit er nachher nicht einfach nur kopiert, ne? Aber ein paar Statements, die wir in Landau zu dieser Frage, wir träumen von einer Gemeinde, mal formuliert haben. Das sind nicht alle, aber nur, dass er merkt, dass es da um mehr geht, als nur um, wir träumen davon, dass es nach dem Gottesdienst der Kaffee ein bisschen besser ist, ja, oder wir einen zweiten Gottesdienst feiern können, sondern es geht um mehr. Wir träumen von einer Gemeinde, in der jedes Mitglied eine zunehmende Sehnsucht nach Gott entwickelt, die sich in einem lebendigen Gebetsleben ausdrückt. Und dann müssen wir das Bild weiterdenken und sagen, stellt euch vor, wie eine Gemeinde aussieht, wo 70-80% mit einer ganz starken Sehnsucht nach Gott leben und nochmal neu ermutigt werden, das auch in ihrem Gebetsleben auszudrücken. Wir träumen von einer Gemeinde, in der jedes Mitglied intensiv über Gottes Wort nachdenkt und sich im Blick auf die Gefühle, das Handeln und die Entscheidungen immer mehr von diesem Wort bestimmen lässt. Wir träumen von einer Gemeinde, in der jedes Mitglied sich zunehmend über unsere Gemeinde freut und die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde, Klammer auf, gerade auch zu den Schwierigen, zunimmt. Von so einer Gemeinde träumen wir. Wir träumen von einer Gemeinde, in der wir die geistlichen und irdischen Nöte anderer als ein zunehmendes Anliegen empfinden. Wir träumen von einer Gemeinde, in der man nicht zuerst an sich selbst denkt und an das, was man selbst will, wo es nicht besonders wichtig ist, den eigenen Kopf durchzusetzen und so weiter. Wir träumen von einer Gemeinde, in der man über Sünde im eigenen Leben trauert und intensiv danach strebt, in der Kraft des Geistes Gottes die alten Verhaltensweisen zu töten. Wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen leben, deren größter Wunsch es ist, dass andere ebenfalls zu Jüngern werden und die deshalb gezielt darauf hinwirken, dass Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld ihrem Vorbild folgen. Das ist der Traum. Und jetzt, seit ich weg bin in Landau, haben sie diesen Traum weiter geträumt, haben angefangen, Hauskirchen zu etablieren und haben jetzt eine Kurzversion dieser Vision formuliert, und die lese ich euch auch noch vor als Inspiration. Weil Menschen am stärksten durch Beziehungen zu Jesus Christus finden, träumen wir davon, dass jeder in der Südpfalz die Chance hat, in unmittelbarer Nähe Jesus Christus in einer Hauskirche zu erleben. Ich lese euch nochmal vor. Weil Menschen am stärksten durch Beziehungen zu Jesus Christus finden, träumen wir davon, dass jeder in der Südpfalz die Chance hat, in unmittelbarer Nähe Jesus Christus in einer Hauskirche zu erleben. Und wenn ihr jetzt im Herbst Harald Niekisch fragt, okay, jetzt mal uns davon ausgehend mal das Bild, dann wird er euch Folgendes vor Augen malen. Wir träumen davon, dass mittwochs und donnerstags und freitags abends, wenn man durch die Südpfalz fährt, wart ihr mal in der Südpfalz, das ist die Toskana Deutschlands, eine der schönsten Ecken in unserem Land, wenn wir mittwochs, donnerstags, freitagsabend durch die Südpfalz fahren, dann sehen wir überall so Rauchsäulen in den Himmel steigen. Wisst ihr warum? Weil überall Hauskirchen zusammen grillen, eine Rieslingschorle trinken, über der offenen Bibel ihr Leben teilen, Jesus suchen, zu ihm beten und eine intensive Gemeinschaft miteinander haben und dazu immer mehr Leute einladen. Das ist dann das Bild. Jetzt ist Haiger nicht bekannt für Rieslingschorle und so weiter, ne? Ihr müsst dann euer Bild finden, aber versteht ihr, zu sagen, boah, ich, davon Teil zu sein, einer Bewegung, wo das entsteht, wo jeder in seiner Nachbarschaft eine Hauskirche hat, wo er andocken kann und wo er mindestens einmal in der Woche diese Art von Gemeinschaft erlebt, die auf Jesus Christus und sein Wort ausgerichtet ist und in der man wirklich Anteil nimmt an den Nöten, Sorgen und Freuden. Das ist die Vision, die sich dort entwickelt hat. Und euch ein Stück auf diesen Weg zu schicken, das wäre mein Anliegen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Nächste Folie. Genau das ist dieses Zukunftsbild, das hatten wir eben. Und da könnt ihr dann gleich nachher mal anfangen, dran weiterzuarbeiten. Nächste Folie. Jetzt müsst ihr ein bisschen schneller klicken, genau. Ihr könnt gleich die nächste noch mit dazu nehmen. Es gibt, wenn wir auf Gemeinde blicken, im Gemeindeleben drei Ebenen. Und das ist jetzt ein weiterer wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Es gibt unten diese Ebene Gottes inspiriertes Wort, das ist das Fundament. Daraus abgeleitet der Auftrag der Gemeinde. Ja, wir wollen Menschen in Haiger und darüber hinaus für Jesus erreichen. Okay? Das ist das, was wir glauben. Das ist das, warum wir existieren. So weit, so klar. Und dann gibt es eine zweite Ebene, das ist die Ebene oben, das sind die gemeindlichen Programme. Das ist das, was ihr tut. Das ist das, was ich rausfinden kann, wenn ich auf eure Webseite gehe und mir angucke, was macht die EFG Haiger. Ja? Und dann werde ich ganz viele Dinge finden, die ihr am Wochenende und unter der Woche tut. Das ist das was die Gemeinde an Programmen vorzuweisen hat. So, jetzt stelle ich euch aber folgende Frage. Jetzt stellt euch eine Gemeinde vor, in Haiger im Jahr 2022 und eine Gemeinde in Nairobi, Kenia im Jahr 2022. Und beide Gemeinden sagen, Gottes Wort, die Bibel, die 66 Bücher, ja, das ist unser Fundament. Wir glauben, dass das inspiriert ist und dass das der Maßstab ist und die Norm für Glauben und Leben. Ja. Und wir haben beide das Anliegen, Menschen in unserem Kontext für Jesus zu erreichen. Die Gemeinde in Haiger und die Gemeinde in Nairobi. Und jetzt frage ich euch, werden diese Gemeinden oben auf der Programmebene bei dem, was sie tun, ähnlich aussehen oder sich stark unterscheiden? Sie werden sich kolossal unterscheiden. Ja? In Haiger ist, wann habt ihr Sonntagsgottesdienst? Wie viel Uhr?
10:30 Uhr.
Genau. Und wann beginnt der Gottesdienst? 10:30 Uhr. So. In Nairobi eher nicht. Ja, da ist vielleicht gar keine Anfangszeit definiert. Keine Ahnung. Ich habe mal eine Trauung gemacht von einem Deutschen und einer Frau aus dem Kongo. Ja, da waren die deutsche Verwandtschaft war pünktlich und die Braut kam halt 2,5 Stunden später. Ja, und ihre Verwandtschaft so zwischendrin. So. Ist eine andere Kultur. So. Das könnte man jetzt nochmal ausführen. Das Ding ist, ich möchte euch nur vor Augen führen, die entscheidenden Dinge, die entscheidenden Weichenstellungen, die passieren in dieser Mittelschicht, die wir jetzt gleich ausfüllen. Und das Problem ist, in unserem Nachdenken über Gemeinde, in unserem Ringen um Erneuerung, ja, sind wir sehr schnell klar, hey, Gottes Wort ist das Fundament. Ja, und zum Glück müssen wir da, glaube ich, jetzt hier nicht drüber diskutieren. Das ist ja schon mal richtig, richtig gut. Aber dann springen wir nach oben und sagen, okay, was muss sich denn verändern? Wir brauchen irgendwie in der Jugendarbeit nochmal das und das muss anders werden. Und vielleicht ist auch unsere Gottesdienstzeit nicht mehr ganz optimal. Lass uns mal 11 Uhr probieren oder irgendwas. Wir sind sehr, sehr schnell im Konkreten. Und die meisten Streitigkeiten in der Gemeinde übrigens finden auch da oben statt. Ja, welche Farbe sollen unsere Bezüge von den Stühlen haben und was weiß ich, worüber man sich zoffen kann in der Gemeinde. Aber an der entscheidenden Mittelschicht arbeiten wir viel, viel zu selten. Und das ist eine meiner Kernbotschaften und die kommt auch nicht von mir, sondern die habe ich von anderen gelernt. Gemeinden müssen an dieser mittleren Ebene arbeiten. Dort findet der eigentliche Herzschlag statt. Dort wird der Herzschlag definiert. Dort entsteht sozusagen die visionäre Richtung, in die sich eine Gemeinde entwickeln will und die sich dann natürlich auch in den gemeindlichen Programmen auswirkt. Ich gebe euch ein zweites Beispiel, um das zu verstehen. Wir hatten mal vor vielen Jahren in Landau einen Gebetsgottesdienst geplant und hatten dazu einen großen Bereichsleiter Gebet der Evangelischen Allianz, ich weiß gar nicht mehr, eingeladen und er sollte den Gottesdienst machen. Da hat er sich bei mir telefonisch gemeldet, wir wollten den Gottesdienst absprechen, ich war dafür verantwortlich und dann stellt er mir die Frage, hey, könnten wir in diesem Gottesdienst ein Bienenkorbgebet machen? Wisst ihr, was ein Bienenkorbgebet ist? Ja, also wo man sich einfach so, wie man sitzt, würde ich jetzt sagen, hey, ihr vier stellt euch zusammen und dann betet man. So, jetzt die Frage an mich, können wir das machen oder nicht? So, jetzt anhand welcher Kriterien soll ich das entscheiden? Jetzt gehe ich erstmal auf die unterste Ebene. Hey, Gottes Wort ist der Maßstab. Gibt es da irgendwelche Bibelverse, ja, beim Propheten Haggai oder irgendwo, die mir sagen, ob wir das machen sollen oder nicht? Nein, also ich kenne keine. Weder ein Vers, der sagt, du sollst auf keinen Fall im Bienenkorb im Gottesdienst beten, noch umgekehrt, hey, absolut Hammer, ja, muss man einfach jeden Sonntag machen. Gibt es nicht. Also die untere Ebene hilft uns nicht weiter, da können wir so bibeltreu sein, wie wir wollen. Jetzt, wie entscheide ich, ob ich oben auf dieser ganz konkreten, greifbaren Ebene mich als Verantwortlicher dafür entscheide, das zu machen? Steht, die Entscheidung fällt in dieser mittleren Ebene, die ich euch gleich noch ein bisschen weiter ausführe. Wir hatten uns entschieden in Landau, dass unsere Vision für den Gottesdienst und für unser ganzes Gemeindeleben die ist, dass wir sagen, wir wollen einen Gottesdienst feiern für Christen und für Nichtchristen. Ein Gottesdienst, der nicht rein evangelistisch ist, der aber in allem, was wir tun, das beginnt bei der Begrüßung im Foyer, bei der Art, wie wir Kaffee ausschenken und welchen Kaffee wir ausschenken, über die Begrüßung, über die Stoßrichtung der Predigt, sozusagen bis zur Kaffeezeit nach dem Gottesdienst. Das ganze Ding soll sensibel sein für Leute, die vielleicht das allererste Mal in so einer abgetretenen Sache wie Gottesdienst oder Gemeinde sind. Und es gibt immer mehr Leute, die Gottesdienst überhaupt nicht kennen, nicht mal mehr einen landeskirchlichen Gottesdienst. Und dafür sensibel zu sein, das ist unsere Grundentscheidung, unser Herzschlag. Und weil ich diesen Herzschlag kannte und verinnerlicht hatte, musste ich keine 10 Sekunden nachdenken und habe gesagt, wir machen kein Bienenkorbgebet. Wisst ihr warum? Weil mein komplett säkularisierter Nachbar, wenn ich ihn an dem Sonntag dazu gewonnen hätte, in den Gottesdienst zu kommen, und hätte ihn dann gezwungen, mit irgendwelchen Leuten, die er nicht kennt, zu beten, obwohl er noch nicht mal an den glaubt, zu dem gebetet wird und in seinem Leben wahrscheinlich außer ein paar Stoßgebeten noch nicht wirklich menschlich gesprochen wäre, er nie mehr wieder in diesen Gottesdienst gekommen. Und weil wir solche Menschen vor Augen hatten, weil das unser Herzschlag war, haben wir eine konkrete Entscheidung getroffen, was wir tun und was wir nicht tun. Das ist keine grundlegende Entscheidung für oder gegen Bienenkorbgebet, sondern ein Ausdruck unseres Herzschlags. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz durch und dann entlasse ich euch in eure Gruppen. Einfach mal weiterschalten und ich führe das nochmal ganz kurz aus, dass ihr spürt. Also in der Mitte, das ist der Herzschlag, das ist das Wesen der Gemeinde. Da geht es um Ziele und Werte, da geht es um etwas, was die Theologen so ein bisschen komisch Dienstphilosophie nennen. Das, was uns antreibt, unsere Betonungen, unsere Schwerpunkte. Und die Frage, die wir an der Stelle beantworten, und das ist die Frage, die ihr als EFG Heiger gemeinsam mit euren Leitern beantworten müsst, ist, wie wollen wir unseren Auftrag, den müsst ihr natürlich erstmal nochmal klarer fassen und als Vision bildhaft ausgestalten, wie wollen wir diesen Auftrag in unserer Kultur, in unserem Kontext erfüllen. Da wird es euch nichts bringen zu sagen, wo ist eine dynamische Gemeinde in Afrika und wir machen es ganz genauso. Das wird hier im mittelhessischen Heiger nicht wirklich funktionieren. Ja? Welche Werte sind uns besonders wichtig? Was soll uns Richtung geben in der Art, wie wir unser Gemeindeleben gestalten? Ein Wert, der für uns wichtig war, habe ich euch konkret genannt, war der Gottesdienst, der sensibel ist für Nichtchristen. Nächste Folie. Das sind nochmal 2 andere Worte. Was ist unser genetischer Code? Was ist die Gemeinde-DNA? Wie denken wir und so weiter? Gehen wir mal gleich zum nächsten. Da müsste jetzt ein Herzschlag kommen, der jetzt eher nicht so überragend ist, der eher negativ ist. Aber ihr spürt, auch so einen Herzschlag kann es in der Gemeinde geben. Der Gemeindeblick geht nur nach innen. Ich hoffe nicht, dass das bei euch so ist. Aber wie gesagt, hier kann ich jetzt einfach neutral, ich kenne euch nicht. Das ist mal ein negativen Herzschlag, den ich auch aus Gemeinden kenne. Der Gemeindeblick geht nur nach innen. Keine leidenschaftliche Liebe zu den anderen. Also wenig Leute, die es im Kern ihrer Seele umtreibt, dass wenige von denen, die draußen sind, reinkommen. Und damit meine ich jetzt nicht das Gemeindehaus, sondern das Reich Gottes. Eine Gemeinde, die eher geprägt ist von Gesetzlichkeit. Wir müssen uns an Regeln halten und weil wir so gut sind und so treu sind und so moralisch sind, deshalb findet Gott uns richtig, richtig gut. Eine Gemeinde, die so geprägt ist, wird entweder heucheln Oder sie wird stolz sein, oder beides. Und beides ist eine Atmosphäre, die wird nicht anziehend sein für Leute von außen und die ist sogar eher deprimierend und schlecht und negativ für die, die schon drin sind. Wenig Freude, ganz viel Druck. Warum? Wir müssen es Gott ja recht machen. Toxische Beziehungen innerhalb der Gemeinde, also mit toxisch meine ich, da gibt es Leute, die reden seit 15 Jahren nicht mehr miteinander. Das ist alles Realität, auch in unserem Gemeinde. Ich hoffe nicht hier. Ja, man geht sich aus dem Weg, man weiß schon gar nicht mehr, warum man miteinander Stress hat, ne, aber man kultiviert ihn trotzdem. Der Komfort des eigenen Lebens steht im Vordergrund. Es geht mehr darum, dass ich an meinem kleinen Reich baue, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht zu Hause, vielleicht sogar in meinem kleinen Gemeindebereich. Aber es geht nicht um das große Ganze. Keine Vision hier, keine Ziele, kein Gespür für das, was Gott tun möchte. Und dann das Umgekehrte, das Positive, und das soll euch als Inspiration dienen. Nächste Folie bitte. Eine Gemeinde, in der Gottesfurcht und Freude herrscht. Mich haben manchmal Leute gefragt, so hey, im Gottesdienst, sollte es eher ehrfürchtig zugehen oder eher jubelnd? Wie entscheiden wir uns? Immer sowohl als auch. Vielleicht geht es nicht an einem Sonntag immer 50-50, aber ich will beides 100%. Eine Gemeinde, die große Ehrfurcht hat vor einem heiligen Gott und gerade deshalb, weil dieser heilige Gott in Jesus zu uns gekommen ist und uns annimmt und liebt, deshalb vor Freude übersprudelt. Eine Erneuerung durch das Evangelium, eine saubere Luft in den Beziehungen. Warum? Weil man barmherzig miteinander umgeht, weil jeder in der Gemeinde weiß, ich bin in mir selbst sündiger, als ich überhaupt mir eingestehen will. Und du bist es auch. Also lasst uns doch barmherzig miteinander umgehen und nicht mit der moralischen Nase ganz, ganz weit oben. Liebe zu den Fremden, Liebe zur Stadt, Liebe zu Haiger und zu den Menschen, die hier wohnen. Der Gemeindeblick geht nach außen. Wir drehen uns nicht nur um uns selbst. Es geht nicht nur darum, was tut uns gut, wie ist ein Gottesdienst für uns angenehm, gefallen mir die Lieder, ja? Passt für mich alles. Ist ja nicht unwichtig. Aber was ist mit den anderen, die Jesus noch nicht kennen? Was brauchen die? Die Ausbreitung des Reiches Gottes im Vordergrund, eine Vision, Hoffnung und eben diese heilige Unzufriedenheit, die zu Frontliniengebet im Blick auf Gottes Reich führt. Frontliniengebet. Ist ein schwieriger Begriff, gebe ich zu, in diesen Kriegszeiten. Ich erkläre euch, was ich damit meine. Es ist ein Gebet, das nicht immer nur in der Fürbitte sagt, Herr, was könntest du mir noch tun, was brauche ich noch und so weiter, sondern mit der zentralen Bitte operiert, verschiebe du die Grenze deines Reiches weiter nach außen. Erobere du neue Gebiete für dich, Herr Jesus. Das ist mein Anliegen, das ist unser Anliegen. Als Gemeinde bestimmt das unseren Herzschlag. Wir gehen noch einen Schritt weiter und dann versuche ich das Ding zu landen, damit wir noch Zeit haben, wirklich drüber nachzudenken. Wie gesagt, ich kann manches nur ganz vorsichtig antippen. Aber mal noch einmal weiter. Das wäre eine Hausaufgabe, das können wir jetzt hier nicht machen. Das ist dieses berühmte Gemeindesummarium in Apostelgeschichte 2. Ja, was da los war in der Urgemeinde. Ja, und vielleicht könnt ihr nachher in den Gruppen mal als kurzer Einstieg, wenn die Zeit reicht, euch diesen Text, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, mal anschauen, unter der Fragestellung, was davon ist Programm und was von dem, was wir dort lesen, ist Herzschlag. Also ich führe euch da mal ganz kurz rein. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Okay, da hat jemand gepredigt. Das könnte man sagen, ist Programm. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist Herzschlag. Ist das, was Leute wahrnehmen würden von eurem Herzschlag, wenn sie hier reinkommen und an ein paar Sonntagen euch erleben, dass sie sagen, wow, die EFG Haiger ist durch und durch geprägt von gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Wie die miteinander umgehen, wie die aufeinander achten. Das ist ja völlig verrückt, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist Herz, kein Programm dieser Welt kann das schaffen. Hier gilt es, am Herzschlag zu arbeiten. Bisschen später, dann geschehen natürlich zahlreiche Wunder, außergewöhnliche Dinge, okay, die muss Gott tun. Aber dann, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie halten fest zusammen. Ich bin total überzeugt, dass in den nächsten Jahren manches sich für uns extrem verkomplizieren wird und es wird entscheidend sein, wie wir zusammenhalten. Das ist was Harald Nikisch mir beigebracht hat aufgrund seiner Erfahrung im Kommunismus in Rumänien. Entweder wir halten zusammen oder wir gehen unter. Und mein Gespür ist, ohne jetzt hier so ein Untergangsprophet zu sein, dass das eine Lektion ist, die wir noch lernen müssen. Weg von diesem, ich gehe schön in die Gemeinde, habe meinen Gottesdienst am Sonntag und dann lebe ich sonst mein Leben, als ob es Gott nicht gäbe, und am nächsten Sonntag freue ich mich wieder. Und Leben teilen mit Geschwistern kommt so gut wie gar nicht vor. Und ich weiß, wie kompliziert und schnell unser Leben ist und wie schwierig. Aber die Frage ist, wollen wir hier eine Gegenkultur etablieren, auch in der Art, wie wir miteinander leben. Noch eins weiter, damit ihr ein bisschen Material habt für die Arbeit in den Gruppen. Das müssen wir jetzt leider überspringen, weil die Zeit nicht reicht. Wie immer habe ich mich überschätzt, was das angeht. Meine Studenten kennen das schon. Also ist nichts Neues. Eine Folie nochmal weiter, weil ich euch zeigen wollte, welche Werte wir in Landau etabliert haben. Und beim Thema Werte ist es immer so, also Werte definieren den Herzschlag. Und bei Werten ist es immer so, dass Leute sagen, ja, das wird doch wieder so ein Papier. Da haben wir dann Sitzungen und Meetings und Samstage und Abende über 2 Jahre und dann haben wir irgendein Leitbild und dann liegt es in der Schublade und kein Mensch kümmert sich drum. Ja, kann man so machen, ne? Ist dann aber schlecht. Und ich weiß, die Erfahrung haben viele gemacht. Der Punkt ist, wir brauchen Werte und dann müssen diese Werte ins Leben kommen und gerade eine Leitung hat dann Verantwortung, diese Werte wirklich zu implementieren und wachzuhalten. Hier sind ein paar Werte. Erster Wert, wir fokussieren uns auf das Evangelium. Und ihr sagt, ja, werde nicht. Welche Gemeinde denn nicht? So, hättet ihr euch ja mal was Interessanteres überlegen können, ihr lieben Landauer. Nein, hätten wir nicht, weil das die Grundlage ist. Die Grundlage ist, sich auf das Evangelium zu fokussieren, aber dann muss ich es konkret machen. Solange es auf dem Papier steht, ist es wunderbar. Das ist ein ganz frommer Satz. Konkret bedeutet das, wir predigen am Sonntag vom Evangelium her. Unsere Predigt endet nicht damit, dass wir sagen, Freunde, jetzt haben wir gehört, was Gott von uns möchte, jetzt reißt ihr euch in der nächsten Woche mal ordentlich zusammen und lebt so. Sondern das Evangelium sagt uns, weil Christus uns bedingungslos angenommen hat, weil sein Herz uns sogar noch mehr zugewandt ist, dort, wo wir versagen und es nicht schaffen, weil Jesus so überragend gut ist, weil das die gute Nachricht ist, deswegen wollen wir jetzt dankbar und verändert auch in der neuen Woche leben. Das ist eine evangeliumszentrierte Logik und Herangehensweise und die wollen wir implementieren. Wir wollen diesen Wert implementieren in unseren Kindergottesdiensten und unseren Kindern nicht nur beibringen. Weißt du, wir haben heute über Abraham gehört und über David und jetzt geht nach Hause und seid so wie Abraham und David. Ja, schön mit Flanellbildern haben wir ihnen alles vorgeführt und so weiter. Das ist Moralismus. Mein Sohn kann nicht sein wie Abraham und auch nicht wie David. Und ich möchte auch nicht, dass das der Fokus seiner Gottesbeziehung ist, sondern ich möchte, dass er in Kindergottesdiensten lernt, dass er von Christus bedingungslos geliebt ist und weil Gott ihn angenommen hat, er in der Lage ist, das ein oder andere Positive, was sich bei David erkennen lässt, auch zu leben. Wir bräuchten viel mehr Zeit, um das auszuführen. Wir orientieren uns an der Bibel. Zweiter Punkt. Auch so ein, auf Englisch würde man sagen, No-Brainer. Natürlich wird sich eine EFG an der Bibel orientieren in Haiger, ist doch völlig klar. Aber kommt dieser Wert zum Tragen und kommt er ins Leben? Welche Rolle spielt die Bibel in euren Gottesdiensten? Ein Kollege von mir hat eine Studie gemacht in freikirchlichen Gottesdiensten und festgestellt, in den meisten Gottesdiensten kommt die Bibel genau einmal vor, wenn überhaupt, wenn der Predigtext gelesen wird. Wie können wir sagen, wir sind bibelzentrierte Bewegungen, bibelorientierte Gemeinde, aber die Bibel kommt selbst in unseren Gottesdiensten kaum vor? geschweige denn in anderen Bereichen das Leben. Wie bibelzentriert sind wir wirklich und so weiter. Also der Wert muss ins Leben kommen. Wir machen uns von Gott im Gebet abhängig, ist ein grandioser Wert. Wir dürfen als Gemeinde nicht so leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und oft tun wir das in Leitungsbesprechungen. Da wird am Anfang kurz gebetet und dann wird die To-Do-Liste abgearbeitet. Als wären wir komplett nur auf uns allein gestellt. Haben wir eine Atmosphäre, wo dieser Wert so gelebt wird, dass wir sagen, wir unterbrechen unsere Leitungssitzungen regelmäßig dort, wo wir uns verhakt haben, wo wir nicht weiterkommen, und dann unternehmen wir uns Zeit zu beten, selbst wenn wir manche To-Dos nicht schaffen, damit Gott wirkt. Sind wir wirklich von ihm abhängig? Wie sehr durchpulst Gebet unser Leben? Manches mehr, machen wir noch eine Folie und dann komme ich zum Schluss. Wir strecken uns nach liebevollen Beziehungen und tragfähiger Gemeinschaft aus. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die das in ihrem Herzschlag trägt. Ein liebevoller Umgang und tragfähige Gemeinschaft. Und dann ist die Frage, wie können wir das etablieren in der Gemeinde? Welche Wege können wir gehen? Welche Strategien können wir entwickeln? Wie können wir uns gegenseitig sagen, hey, wir wollen liebevoll miteinander umgehen. Das könnte im Leitungskreis damit beginnen, dass Leiter sich gegenseitig, und das haben wir mit dieser Learning Community gemacht, und das hat viel in ihrem Klima verändert, dass man sich gegenseitig sagt, ich verspreche dir, wenn ich irgendetwas in meinem Herzen gegen dich habe, wenn mir irgendetwas bei dir gegen den Strich gegangen ist, aufgestoßen ist, ich werde sofort damit zu dir kommen und nicht warten, bis sich das in meinem Herzen zu irgendwas ganz Großem aufgebauscht hat. Ich verspreche dir, wo es zwischen uns hakt, werde ich es ansprechen, und ich wünsche mir, dass du dasselbe tust. So entstehen liebevolle Beziehungen. Und wenn wir das implementieren können in unseren Leitungskreisen, in unseren Kleingruppen, in unseren Dienstteams, ich glaube, das würde atmosphärisch vieles verändern. Und manches mehr, ich mache an der Stelle einen Punkt, in dem Wissen vieles nur angerissen zu haben, und ich setze jetzt auf sozusagen die Gruppenarbeit und jetzt gerade nochmal die nächste Folie überspringen, damit ich euch noch sagen kann, was wir in den Gruppen jetzt gemeinsam vorhaben. Nochmal eins weiter, genau. Das Thema Unzufriedenheit und Vision wäre der Ausgangspunkt. Dass ihr ganz kurz mal drüber austauscht, wo ihr im Blick auf eure Gemeinde eine heilige Unzufriedenheit empfindet. Und Gerd wird dann nachher sagen, wer diese Gruppen leitet und wer auch immer das dann leitet, der sollte darauf aufpassen, da ist nicht gedacht, dass jetzt jeder irgendwie seinen ganzen Frust der letzten 3 Corona-Jahre irgendwie ausschüttet. Ja? Und hey, ich habe schon lange gesagt, diese bordeaux-roten Sitzbezüge, die müssten geändert werden oder so. Ist nicht der Punkt, okay? Ihr habt verstanden, heilige Unzufriedenheit ist, hey, sind wir da, wo Gott uns haben will, unabhängig von der Farbe unserer Sitzbezüge? Sind wir die Gemeinde, die Gott sieht und die er sich wünscht für Heige? Und wo empfinde ich da was? Artikuliert es mal, ja? Und dann formuliert anschließend ein paar Visionssätze, die so beginnen. Wir träumen von einer Gemeinde, die. Wir träumen von einer Gemeinde, in der. Na, tragt es mal zusammen und dann nachher, wir haben für diese Zeit eine Stunde und kommen dann nochmal zusammen und können dann Frage-Antwort nochmal machen und auch das ein Stück zusammentragen und bündeln auch für eure Leiter, was ihr dann in den Gruppen erarbeitet. Bringt mal eure Top 3 Traumstatements nachher mit in den ganzen Kreis. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter in der Gruppe. Und ihr müsst dann sehen, wie weit wir kommen. Nächste Folie bitte. Da geht es dann um Werte. Welche zentralen Werte sollen uns als Gemeinde in den nächsten Jahren leiten und damit unseren Herzschlag definieren? Es ist völlig klar, das ist nur ein kleiner Anfang. Ja, aber vielleicht ist das so ein bisschen die Anschubenergie dann auch für euren Leitungskreis, daran weiter zu arbeiten. Was kommt euch da in den Sinn? Ihr seht hier nochmal, die Werte sind der innere Kompass einer Gemeinde. Viele kennen das ja auch aus dem unternehmerischen Bereich oder sonst wo. Ja, welche Kriterien sollen uns leiten auf dem Weg zu unserer Vision? Na, und wenn ihr richtig, richtig schnell seid, könnt ihr sogar noch zu Punkt 3 kommen. Na, aber ich weiß, wir können jetzt nicht alles machen heute Morgen. Das wäre dann ein konkreteres Nachdenken. Nächste Folie bitte. zum Thema Strategie. Was können wir konkret tun, um diesen wertegeleiteten Herzschlag, diese Kultur nach und nach zu implementieren? Was müsste geschehen? Wo setzen wir an? Also so konkret, wie ich gesagt habe, hey, vielleicht müssen wir erstmal eine heilige Unzufriedenheit in der Gemeinde kultivieren und wir sprechen das mal einmal im Monat im Gottesdienst an. Sowas. Ja, also vielleicht schafft es drei Werte mal zu definieren und zu jedem Wert mal kurz zu überlegen, wo könnten wir als Gemeinde an der Stelle ansetzen. Guckt einfach, wie weit er kommt. Gerd sagt jetzt, wo ihr euch trefft, wie viel Kaffee ihr parallel trinken dürft. Und genau, ich teile euch noch eine Sache ein, die gerne noch mit euch gemacht hätte. Vielleicht haben wir ganz am Ende dafür noch 10 Minuten, aber es ist eigentlich selbsterklärend. Das ist eine Tabelle, die heißt Feinde des Evangeliums. Ich habe kurz erwähnt diesen Wert, wir fokussieren uns auf das Evangelium. Das ist eigentlich meine allergrößte Leidenschaft, dass wir neu zu Gemeinden werden, die weder gesetzlich unterwegs sind, noch relativistisch und sagen, hey, Bibel ist nicht so wichtig, wir stricken uns da selber was zusammen, sondern wirklich vom Evangelium herkommen. Und um besser zu verstehen, was das bedeutet, hilft diese Tabelle, in der das Evangelium hier in dieser roten Spalte erklärt ist und links und rechts sind die Feinde des Evangeliums aufgeführt. Das stammt aus einem Magazin, das wir gemacht haben in Zusammenarbeit mit der Steps-Jugend in Dillenburg. Das kann man auch im Internet finden und sich downloaden oder das Magazin bestellen. Das kann man sicher organisieren. Ich lege das mal irgendwo hinten hin und dann nehmt euch mal eins mit. Das ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles, um zu verstehen, was das Evangelium verändert. Und ihr werdet merken, wenn ihr diese Tabelle durchgeht, wenn man im Evangelium als Gemeinde unterwegs ist, wird das die Kultur und die Atmosphäre und die ganze Ausrichtung der Gemeinde prägen, und zwar unfassbar zum Positiven. Wir haben das in Landau erlebt und das wünsche ich euch auch, da nochmal eine klarere Fokussierung. Wie gesagt, da können dann auch eure Leiter mal überlegen, ob man anhand der Tabelle nochmal irgendwie in kleineren Gruppen oder zu anderen Anlässen dran weiterarbeitet, aber das wollte ich zumindest mal noch abgeladen haben. Jetzt seid ihr dran, ein bisschen aus den Brocken, die ich euch hingeschmissen habe, was zu machen, und dann bin ich gespannt, wie wir das nachher versuchen mal zusammenzutragen, und dann können wir gerne auch nochmal ins Gespräch kommen mit Rückfragen und Erfahrungsaustausch und so weiter. Bin gespannt von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.
Ja, vielen Dank, lieber Philipp.